Wir sind ja jetzt wirklich schon eine Weile zu Hause und müssen noch wahrscheinlich noch eine Weile zu Hause bleiben.
Noch ein Weilchen zu Hause bleiben, das stimmt, ja. Und du bist ja jemand, der sagt, ich habe jetzt auch so langsam die Schnauze voll von diesem ganzen Thriller-Grusel-Kram und so.
Ja, ich fühle mich gerade nicht mehr so wohl mit so negativen Geschichten. Ich will lieber so Wohlfühlsachen.
Und da kommen doch die Leute von Vodafone ins Spiel, die jetzt nämlich gesagt haben, bei dieser ganzen Krise, wo die Leute auch mit Familie, mit Kindern und so die ganze Zeit zu Hause hocken müssen und aufeinander hocken müssen und irgendwie ein bisschen Ablenkung gut gebrauchen können, haben sie beschlossen, mit ihrem GigaTV da den Leuten einen gewissen Gefallen zu tun. Denn bei GigaTV gibt es jetzt unterschiedliche Angebote. Es gibt zum Beispiel ausgewählte kostenlose Kids-Inhalte. Das heißt, diese ganzen extra Kids-Sender, die man auf GigaTV streamen kann, wie zum Beispiel Boomerang HD, Cartoon Network HD, Fix und Foxy TV etc., wo diese ganzen Serien wie Ben 10, Powerpuff Girls, Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, wo ich alle Folgen 700 Mal damals mit meiner Tochter gesehen habe, wo die alle bereitstehen, wenn man GigaTV hat, kostenlos. Außerdem kann man auch einige der klassischen beliebten Familienfilme für jeweils 99 Cent leihen und streamen. Da sind auch aktuelle Sachen dabei, Angry Birds 2.
Oh, hier, was ich auch sehe, Hotel Transylvanien fand ich mega gut.
Bist du ein Riesenfan von?
Ja, Ace Edge auch, Asterix. Das sind richtige Wohlfühlsachen, dass man sich, da legt man sich vor den Fernseher und dann ist alles nicht mehr so schlimm.
Genau. Und dann ist die Besonderheit auch, dass auch aktuelle Kinoproduktionen da gestreamt werden können. Da sind dann zum Beispiel solche Sachen dabei wie Der Unsichtbare oder Emma, was man dann auch über GigaTV gucken kann. Jetzt fragst du, Nils, hört sich geil an, wo kriege ich das her?
Frage ich dich.
Ja, sag doch mal, frag mich das doch mal.
Nils, hört sich geil an, wo kriege ich das her?
Maria, dir kann geholfen werden, nämlich unter vodafone.de/streamgigaTV. Da könnt ihr das abonnieren, da könnt ihr das bestellen, da könnt ihr das kriegen, sehr problemlos. Und dann habt ihr zu Hause irgendwie mal wieder ein bisschen neues Entertainment, das ihr so vorher noch nicht hattet.
Also, beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt. Stay home, stream GigaTV.
Vielen lieben Dank an Vodafone für die Unterstützung von VMAV, dem Podcast der Herzen. Und jetzt geht es hier los mit einer weiteren Folge aus dem Universum. Warum müssen wir eigentlich solche Filme gucken?
Viel Spaß.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wie Maff? Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Hallo, liebe Wie Maff-Freundinnen. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der in verschiedenen Redaktionen und von verschiedenen Stammesfürsten schon gewählt wurde als ihre Weapon of Choice, wenn es darum geht, die eigenen Leute, die eigenen Untergebenen, mit dem nötigen Rüstzeug in der deutschen Sprache auszustatten, damit sie unser Land endlich erobern können. Weil, ich meine, wir wollen uns das ja auch alles schon lange nicht mehr antun. Also bitte, kommt und macht es ordentlich. Das nur vorweg an diese ganz spezielle, sehr spitze Hörerschaft von uns. Alle anderen seien hiermit aufs Herzlichste gegrüßt und aus der Ferne umarmt, eine virtuelle Umarmung. Jetzt in diesen Tagen, in denen wir uns nicht echt umarmen dürfen, bekommt ihr eine Umarmung von uns, der Extraklasse, eine Podcast-Umarmung, mit der es sich sehr wohlig leben lässt. Warum sage ich uns? Aus einem ganz bestimmten Grund, denn diesen Podcast mache ich wie viele andere nicht alleine. Diesen Podcast könnte ich gar nicht alleine machen. Wenn ich diesen Podcast alleine machen würde, dann würde dieser Podcast das arme Würmchen heißen. Und man würde mich die ganze Zeit nur so ein bisschen jammern hören und so ein bisschen so nicht weinen, aber so ein fast weinen würde man von mir die ganze Zeit hören. So ein leichtes Schluchzen und so ein ich habe einen Film gesehen. So würde sich das in etwa anhören. Und zwar auf eine Länge von geschätzt 3 Stunden, denn ich alleine wäre überhaupt nicht imstande, all die schlauen Dinge zu sagen, die es über all diese fürchterlichen Dinge, die wir gucken, zu sagen gibt. Und ich wäre auch nicht imstande, das so pointiert und genial zu formulieren, wie die Frau, die nicht nur vor jedes Mikrofon dieses Landes gehört, sondern die sich auch ihren Weg vor jedes Mikrofon gekämpft hat, wie kaum eine andere. Sie ist eine der neuen Medienmacherinnen des Jahres geworden, gewählt von einer Jury. Sie ist auf dem Titelbild der Branchenzeitung Journalist bzw. Journalistin. Sie ist eine Ikone im deutschsprachigen Podcast-Business und auch in überhaupt deutschsprachigen Podcasts. Nicht zu Unrecht klebt ihr Heiligenbildchen über allen Menschen, die sich regelmäßig vor ein Mikrofon setzen. Begrüßen Sie mit mir, und ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie begrüßen darf, Maria Lorenz.
Hi. Ich würde mir wünschen, wenn wir doch wieder eher etwas privater bleiben bei den Ankündigungen.
Ah, du fandest, das war jetzt zu geschäftig, ne? Das war ein bisschen, ich verstehe.
Ist mir auch, das ist ja hier auch unser Raum, die Hörer, du und ich.
Ja.
Wir sind ja eigentlich hier, um Spaß zu haben und nicht um Business zu besprechen.
Ja, verstehe. Das tut mir leid.
Und es ist mir natürlich auch ein bisschen unangenehm.
Es war geleitet von privatem Stolz auf dich, dass ich das jetzt so formuliert
habe. Dieser private Stolz ist ja ein zweischneidiges Schwert, wie wir wissen.
Aber in deine Richtung ist er eine einschneidige Lanze.
Okay, aber es ist natürlich sehr lieb von dir.
Maria, schön, dass du da bist.
Ja.
Wir beide eingeschlossen allein zu Hause. Und wir,
könnt ihr ja in den Zwischentönen raushören, wie gut es uns dabei geht.
Wir fräsen uns so eine Schneise durch sämtliche WiMAF-Reihen, wie wir gerade Lust haben, und brettern da mit 180 Sachen und einem besonders zerstörerischen Panzer durch.
Und man muss natürlich dazu sagen, im Gegenteil zu, wie wir es sonst gemacht haben, wo wir einfach total klar strukturiert die Reihen ja angegangen sind. Also da hatten die jetzt natürlich recht, dass das gerade eine extreme Ausnahmesituation ist.
Ja, auf jeden Fall waren wir mehr auf der Gäste-Sache, und jetzt sind wir halt alleine zu Hause eingeschlossen. Deswegen können wir keinen Empfang und immer alles remote zu machen, hat ja auch keinen Bock.
Ja, also natürlich könnten wir remote machen. Vielleicht machen wir auch mal die eine oder andere Folge remote mit jemandem. Ich muss aber tatsächlich sagen, und da sind wir jetzt schon wieder, aber du hast diese Medusa-Box aufgemacht.
Medusa-Box?
Ja.
Also so eine Kiste, wo so mehrere Schlangenköpfe drin sind.
Ja, genau.
Ja, okay.
Da geht es um Souvenirs.
Mhm, klar.
Das ist irgendwie, du bist auf Mallorca in einem Souvenirladen und Elke ruft dir zu: Nils, pack doch mal die Medusa-Box hinten ins Regal. Diese Art Medusa-Box.
So wie ich habe mal so eine Harry und Toto, so eine Polizeisache gesehen. Aber es waren nicht Harry und Toto, sondern so andere Polizisten, die so begleitet haben. Ich glaube, das war auch bei Raab der Ausschnitt oder so. Und dann hat ein Polizist dann irgendwie verhaftet oder in die Ausnichtungszelle oder so. Und dann musste er halt den Papierkram erledigen. Und dann haben die Reporter gefragt: Ja, und was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt: Ja, jetzt kommt wieder die Sisyphos-Arbeit. Jetzt kommt wieder die Syphilis-Arbeit.
Gag versaut. Jetzt kommt wieder, ich sag den richtigen Namen und keiner versteht.
Mann.
Ja, okay.
Ja, ich habe den Gag versaut. Aber er hat wirklich gesagt, er hat ganz ehrlich, jetzt kommt wieder die Syphilis-Arbeit. Das war sehr, sehr lustig.
Ach ja.
Ja, die Medusa-Box in Mallorca.
Genau. Ich muss gerade beruflich sehr viele remote, also für euch Leute, die nicht so mit Anglismen um sich werfen wie wir, Fernaufnahmen organisieren, um die Podcasts für unsere Kunden weiterhin realisieren zu können. Und wenn ich sage, ich muss das machen, ist es natürlich komplett gelogen, weil wir das natürlich in der Firma machen und mehr die anderen als ich auch. Aber ich habe deswegen, das macht nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, mit den Leuten nicht in einem Raum zu sitzen, wenn man mit ihnen spricht. Und deswegen, und da WiMAF ja schon immer unser Safe Space war und wie ihr wisst, machen wir sowieso, was wir wollen, ist es jetzt so, dass wir einfach zu zweit sprechen.
Jetzt hast du ja sogar die Business Side of Life angesprochen.
Ja, aber nur, weil diese Büchse der Pandora schon offen war.
Dieser Pandora-Kopf.
Ja.
Wo man da
irgendeine Büchse
wenn man
war
da
halt,
eine Büchse abschlägt, wachsen fünf Büchsen
das nach. Das habe ich halt extra gesagt. Ich hätte es nicht gesagt, wenn diese Büchse nicht schon offen
gewesen
wäre.
Klar, klar, klar.
Nils, wir haben Knowing geguckt.
Oh Gott.
Und da gibt es einiges sozusagen.
Also Maria hat mir gestern irgendwann eine SMS geschrieben, weil ich einkaufen war und hat gesagt, ich war einkaufen und dann hat sie geschrieben irgendwie, Nils, ich habe beschlossen, welchen Film wir gucken. Es ist Knowing, guck den bitte bis morgen.
Ja, also ich habe es ein bisschen netter geschrieben.
Nö, es war schon ein ähnlicher Sound.
Ja?
Ja.
Fandst du?
Ja.
Oh, tut mir leid. ich glaube, was ich dachte, das Problem war nämlich, dass ich wusste, dass ich noch bis in die Nacht arbeite und wir dann nicht mehr sprechen können,
ja.
Wir aber heute unbedingt die Folge veröffentlichen wollen. Und deswegen dachte ich, ich werde dann oft so pragmatisch und lösungsfindend und informiere dann alle einfach nur noch darüber, wie wir es jetzt machen. Muss aber dabei feststellen, so sehr sich die Leute auch vielleicht manchmal ein bisschen die Augen rollen meinem etwas herrisch sein gegenüber, sind sie doch auch froh, dass jemand die Entscheidung einfach trifft.
Okay, vielen Dank dafür an dieser Stelle, Maria. Danke, dass du diese Entscheidung getroffen hast und mir das in diesem Sound hast zukommen lassen, die Mitteilung darüber.
Fandst du das wirklich so doof?
Nein, ach, aber es war trotzdem lustig, weil du das wirklich einfach so verkündet hast per SMS. Knowing, ein Film aus der Nicolas Cage-Reihe hier bei Wiemer. Wir wollen ja alle Nicolas Cage-Filme gucken.
Ich finde aber, man muss sagen, so schlecht er auch war, und das war wirklich,
ja.
Ist es ein perfekter Wiemer-Film.
Das stimmt. Ist auch, man hat auch das Gefühl, es ist ein perfekter Nicolas Cage-Film. Man hat das Gefühl, der Film triggert alles,
total,
was der mag, was er gerne macht.
Ja, Haare, also besondere Frisuren.
Ja, seltsame One-Liner.
Ja,
ja. Fragwürdige Blicke.
Oh ja, da waren so ein paar Momente dabei, wo er während er das gemacht hat, dachte, klar, mein Ruf ist zweifelhaft, habe ich schon mitbekommen, aber hier könnte mir vielleicht doch nochmal ein Oscar zugeworfen werden.
Ich habe auch so, es war so bei dem Film, ich habe so am Anfang, als er so losging, wieder, ach, das könnte irgendwie ganz unterhaltsam werden.
Ja,
das war
dachte
das
ich auch.
So eine, die Prämisse
war auch okay
auch
und er war als Professor in der Uni und so ein bisschen witzig und mich hat schon direkt ein bisschen der Sohn genervt, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen der Schauspieler gewesen.
Ja, der war nicht so richtig gut, aber es war auch eine wirklich scheiß Rolle, muss
aber
man sagen.
Aber irgendwie, er hat einen guten Kumpel, der ihn irgendwie weiter verkuppeln will, klar, Tragik und so. Und ohne jetzt schon zu erzählen, was passiert ist, aber am Ende dachte ich, okay, what is happening?
Es ist erstaunlich, dass der Film dann die eine Abzweigung nimmt, die den Film zu einem Scheißfilm macht, wo man so viele Möglichkeiten offen gehabt hätte, da irgendwie einen spannenden, guten No-Brainer draus zu machen.
Es hatte so eine Mercury-Puzzle-Stimmung am Anfang.
Ja, also ich habe wirklich den Eindruck, das muss ich gleich als erstes eigentlich sagen.
Nils, sag's als erstes.
Obwohl ich es mir als letztes aufheben wollte, aber
Nils, du kannst es doch jetzt sagen und nachher nochmal. So wie so eine Rahmensache.
Der Autor und oder Regisseur haben ganz offensichtlich so einen krassen Menschenhass, so ein Problem mit der Menschheit, dass sie sich nicht nur diesen Film ausgedacht haben, diesen Film gemacht haben, sondern auch, also das wäre schon ein Anzeichen dafür, aber das andere Anzeichen dafür ist, dass sie ihn auf uns losgelassen haben. Aber ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, wo ich am Ende so sehr gedacht habe, okay, wenn du uns nicht magst, musst du ja auch, kannst du einen bestimmten Beruf finden, wo du nichts mit uns allen zu tun hast. Irgendwie so Angler in so einer Hütte oder so.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich glaube ja, dass ich ja manchmal Katastrophenfilme gerne sehe, wo die Katastrophe passiert.
Ja.
Es gibt ja auch ganz viele, die, wo sie es verhindern, so Armageddon und ne, wo sie quasi schaffen, das gerade so zu verhindern. Und dann gibt es ja auch welche, wo es passiert, wie 2012 oder ich glaube Deep Impact. Da passiert es ja auch.
Ja.
Und solche Geschichten, also das finde ich schon immer interessant, aber Nils hält die Hand hoch und möchte dazu gerne was sagen.
Also, die Idee von Katastrophenfilmen ist ja immer, dass die Katastrophe ausbricht. Die ganzen Klassiker, Flammendes Inferno, Erdbeben, mein Lieblingskatastrophenfilm, die Höllenfahrt der Poseidon. All diese Filme haben ja, diese klassischen Katastrophenfilme haben natürlich gemeint, dass die Katastrophe ausbricht.
Ich meine aber schon noch einen Unterschied, also für mich, ich meine nicht Flugzeugabsturz und ein Schiff geht unter, sondern wirklich diese krassen riesengroßen Naturkatastrophen, die die ganze Welt erschüttern. Da mache ich schon einen Unterschied. Deswegen habe ich auch quasi Armageddon, Deep Impact und 2012
oder auch
genannt.
Auch Volcano oder so.
Ja, aber das ist mir zu klein. Das ist ja ein kleines Problem.
Aber die
nee,
Idee,
aber verstehst aber, du, da geht's ja, also wenn ein Vulkan ausbricht, was
okay, ja,
aber
es ist
da 100 Leute?
Was? Da meinst du, aber du meinst, was du nicht meinst, ist ein Katastrophenfilm, sondern was du meinst, ist ein Weltuntergangsfilm.
Ja, wahrscheinlich.
Dann noch mal ein,
nur das ist ja bei Deep Impact auch nicht die Welt, aber ne, also klar, also eine Weltkatastrophe. Lass es mich eine globale, von der Natur gemachte Katastrophe nennen. Ist Sonne Natur?
Ach, die einen sagen so, die anderen so.
Ist alles, was nicht Menschen geschaffen ist, eigentlich Natur?
Weiß ich nicht.
Also sprich auch das Weltall, alles was
nee,
da
Natur
ist?
Ist ja, Natur ist ja irdisch.
Biologie auch, ne?
Na, ist ja vor allem irdisch, also die Sonne ist ja nicht auf der Erde.
Guter Punkt.
Danke.
Aber ich war mir halt nicht sicher, ob quasi alles nicht menschengemachte Natur ist. Weil es halt natürlich ist.
Ja, aber ich glaube, Natur erfordert
auf der Erde
den,
zu sein.
Den erdlichen Bezug.
Ja, ich war mir nicht sicher. Den
irdischen Bezug.
Ich wollte einfach, dass wir beide auch kurz, während wir WIMAF machen, noch ein bisschen.
Wenn so ein Sandsturm auf dem Mars ist oder so, spricht man auch nicht von einer Naturkatastrophe.
Nee?
Weiß ich nicht, glaube nicht.
Katastrophe ist es ja auch nur, wenn's Menschen katastrophal trifft.
Ist das so? Oder kann nicht etwas, was für sich etwas zerstört, nicht auch eine Katastrophe sein?
Ich bin mir nicht sicher, ob Katastrophe nicht beinhaltet, dass es für irgendwen katastrophal ist.
Es kommt der Begriff Katastrophe, kommt der irgendwie von Katharsis?
Nee, weil bei Katharsis kommst du ja hinten raus gut raus, oder? Du durchlebst was Schwieriges und am Ende ist es aber für dich eine reinigende Erfahrung.
Ja, es ist ja auch erst die Strophe.
Ich verstehe es nicht.
Katastrophe.
Okay, wow. Und du wartest jetzt auf den Kata-Refrain oder was? Also wir kommen jetzt zur Kata-Bridge und können ja mal ganz kurz über den Film sprechen,
ja.
Falls du, wenn es für dich okay ist.
Oh. Die Podcast-Kritikerin ist im Haus. Achtung,
Kritterin.
Achtung. Critters können wir auch mal gucken. Ist auch einige Teile von.
Ist es das mit den nachts nicht füttern?
Nee, das sind die Gremlins.
Ah.
Critters sind diese kleinen, felsigen Bällchen, fast wie die.
Okay, du beschreibst die Gremlins.
Nee, die Gremlins sind ja Wesen. Also da ist einmal, da haben wir einmal.
Ach, Critters sind Tribbles
dann
eigentlich,
einmal
ne?
Mogwai.
Oder?
Dann, genau.
Sind Critter, so ist es, meinst du, das ist eine Anspielung auf die Tribbles?
Weiß ich nicht, sind ja so eine Art gemeine Tribbles. Mit Mäulern sind die ja auch.
Also so wie Pac-Man, nur mit Haaren.
Ja, ist so Horror-Comedy, glaube ich, so Grusel-Comedy, so ähnlich wie House damals, wie die House-Filme.
Ja. Also wegen mir müssen wir die nicht gucken.
Ich glaube auch, das erst der zweite House-Film witzig war, aber Critters waren, glaube ich, die kamen aus dem Weltall und die waren direkt witzig. So ein bisschen, ich glaube, es geht so in Richtung Tremors.
Du, wir nehmen die mal auf die Liste.
Ja. Wollten wir nicht alle Kevin Bacon-Filme gucken? Nee. Warum haben wir Footloose nochmal geguckt? Wegen Musikfilmen,
doch.
Ne?
Nee.
Aber wir wollten Kevin Bacon?
Okay. Deswegen haben wir auch Hollow Man geguckt.
Ah, stimmt. Das heißt, wir müssen also Tremors auch noch irgendwann gucken.
Ja, aber das weiß ich schon.
Ja. Tremors ist super.
Freust dich drauf?
Ja.
Cool.
Total.
Können wir nächste Woche machen?
Ja, können wir machen. Im Land der Raketenwürmer, Maria.
Okay. Also wir sind, ich kann ja mal ganz kurz die Prämisse. 1959 wurde an einer Grundschule in den USA eine Zeitkapsel versenkt. Das haben, glaube ich, die Grundschulen damals öfter gemacht. Ich weiß nicht, ob das so eine Art, ich habe mich gefragt, ob das so eine Art nationaler Aufruf war. Jedes Kind hat ein Bild gemalt und da reingesteckt, in einen Umschlag mit seinem Namen drauf und dann wurde die Kapsel versenkt. Und 2009, Zeitsprung, achso, und damals gab es ein Mädchen, was erratisch Zahlen auf einen Zettel geschrieben hat. Und auch sonst nur mittelgut drauf war.
Na,
weil sie Flüsterstimmen gehört hat. Und als man ihr den Zettel weggenommen hat, wollte sie weitermalen, bis sie mit blutigen Fingern Zahlen in Wände geritzt hat.
In eine Tür, hat sie eingesperrt.
Ja. Von den Flüsterstimmen, die sie gehört hat.
Ja.
Und wir haben dann, und aber ihr Brief mit den kleinen Zahlen drauf wird dann auch mit versenkt. Dann springen wir nach 2009. Nicolas Cage Verstorbene Frau, junger Sohn.
Ja.
Ist die Situation
ja.
at hand.
Haus irgendwo im Nichts.
Und auch schon wieder aber so ein 10 Millionen Euro Dollar Haus irgendwo wieder, was die immer in so Filmen
schönes
haben.
Schönes Haus.
Ja, tolles Haus.
Ja.
Innen so ein bisschen.
Ich finde es okay eingerichtet.
Ich finde es auch okay eingerichtet, aber es gab eine Szene, wo nachdem er seinen Sohn das erste Mal ins Bett bringt, setzt er sich auf so einen Stuhl und fängt an Alkohol zu trinken und auf der Boden ist voll von Papierschnipseln. Aber nicht so geknüllt, ich hatte eine Idee, sondern als hätte jemand die durch den Schredder gejagt und dann auf den Boden verteilt.
Vielleicht sein Ding. Aber auch so dann hinter ihm auch so eine unbehandelte Wand und so.
Ja, ja. Also es war schon gut, ja, ja, klar, das Haus, ich fand's auch
cool.
Küche
war schön, Küche war richtig toll.
Ich fand's auch cool. Auf jeden Fall lebt er da mit seinem Sohn und der Sohn hat ein Hörgerät. Aber nicht, weil er taub ist, sondern weil er Geräusche durcheinander bringt.
Ja, spielt auch gar keine richtige Rolle.
Nee,
irgendwie ist so komisch.
Das fand ich eine ganz komische Beschreibung, weil am Anfang dachte ich noch, es hat irgendwas mit den Flüsterstimmen zu tun,
ja.
Aber dieses Mädchen hört es ja auch und sie hört ja ganz normal. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, er bringt Geräusche durcheinander.
Das habe ich auch nicht verstanden. Das erklärt Nicolas Cage einer Frau später.
Ja, so. Und vor allen Dingen, sie unterhalten sich ja auch in Gebärdensprache. Und deswegen dachte ich auch erst, also irgendwie ist es unklar. Und es ist auch, also uns wird so gezeigt, dass Nicolas Cage und sein Sohn interessieren sich beide für Sterne und Natur und so, sind natürlich aber auch schlecht drauf, weil die Mama nicht mehr da ist und die Beziehung zwischen den beiden ist nicht so gut, aber wie sich rausstellt, auch unter anderem deswegen, das hat mich durchweg wütend gemacht, weil Nicolas Cage es schafft, jeden einzelnen mit dem eigenen Sohn verabredeten Termin zu verpeilen. Jeden einzelnen. Die Jahresfeierlichkeiten an der Schule, den Sohn abzuholen, er vergisst jeden Termin.
Ja.
Und das hat mich sehr wütend gemacht, weil uns soll ja gezeigt werden, dass der Vater ein Alkoholproblem hat nach dem Tod der Mutter, vielleicht
ja.
auch da schon, keine Ahnung, aber
ja.
und dass er auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt, ne? Und dass er sich dann auch so in Arbeit vergräbt und so. Aber ich finde es völlig bescheuert, diesen Konflikt so zu bauen zwischen den beiden.
Ja, das ist ja eines der großen Probleme von diesem Film, dass der extrem viele Fässer aufmacht und nichts davon einlöst, weil der Konflikt zwischen Nicolas Cage und seinem Sohn, der hat nur so Halbsubstanz.
Der muss auch gar nicht sein eigentlich.
Ja, aber abgesehen davon macht er auch nicht so richtig Sinn. Dann hat Nicolas Cage auch noch einen Konflikt mit seinem eigenen Vater, weil sein Vater Pfarrer ist und Nicolas Cage ist Wissenschaftler und hat sich nach dem Tod seiner Frau von Gott abgewandt sozusagen. Die haben auch so einen Konflikt, der so en passant
ja,
erzählt
ja, stimmt.
Wird
und der
gar
Sohn,
keinen Sinn macht.
Der Sohn will eigentlich an Gott glauben noch.
Genau, also es ist so, da werden so viele Fässer aufgemacht, deswegen, wie gesagt, dieses Drehbuch hat jemand geschrieben, der von irgendetwas extrem desillusioniert war. Dieser Anfang in den 50er Jahren.
Ich finde auch, der Film fängt so an, als hätte jemand in der Mitte übernommen.
Also dieser Anfang in den 50er Jahren, da ist es irgendwie auch so, in dieser Schule, die haben so eine junge Lehrerin, die halt so typisch 50er Jahre mäßig irgendwie gekleidet ist. Und dann machen sie da alle, schreiben alle, malen die Bilder und sie schreibt die Zahlen, dann wird das in die Kapsel und dann steht das Mädchen noch da mit einem Ballon in der Hand und dann dreht sich die Lehrerin um, dann fliegt der Ballon weg und das heißt, das Mädchen ist weg. Irgendwann so nachmittags, als die Kapsel runtergelassen wird, dann ist Schnitt, dann ist plötzlich Nacht. Und dann sagt sie, ja, wir suchen sie hier mit der Polizei und der Feuerwehr. Und dann laufen sie alle durch die nächtliche Schule, um sie zu suchen. Also sind schon Stunden vergangen.
Ja.
Und offensichtlich wurde sie so sehr vermisst in diesen Stunden, dass man jetzt erst beschlossen hat, in der Schule, wo sie die ganze Zeit waren, zu suchen.
Ja, ja.
Und das Mädchen ist dann also die Lehrerin geht dann in den Keller. Und da hört sie dann aus hinter einer Tür so Gekratze. Also jeder hätte die sofort gefunden. Die war echt gar nicht gut versteckt oder gar nicht irgendwie nicht auffindbar.
Nee.
Das war schon, da merkt man schon ein bisschen so, oh, das hier wird, glaube ich, wir gucken jetzt, glaube ich, einen Film, in dem nicht extrem viel Wert auf räumliche,
auch auf
zeitliche Logik gelegt wird.
Alle Logik. Ich meine, wir erfahren ja später, wer die Flüsterstimmen sind, aber was eigentlich ihr Plan war und warum sie das alles gemacht
ja,
haben, was sie gemacht
nach,
haben,
das ist ja.
Da hätte ich auch noch mal 200 bis 200 Fragen zu.
Dann ist auf jeden Fall der Schnitt ins Jetzt und da ist es so, dass Nicolas Cage irgendwie
2009
im Garten steht mit seinem Sohn irgendwie und grillt und dann zanken sie sich kurz und der Sohn geht rein, weil er irgendwie keinen Bock mehr hat und Nicolas Cage sagt zu ihm dann, hey, du wolltest doch einen meiner berühmten Hot Dogs to go.
Ja. diese,
ich frage mich,
diese stationären Hotdogs, die wir normalerweise immer überall bekommen, sind ja wirklich ein Pain. Und Nicolas Cage ist dann einer extrem heißen Sache auf der Spur und nennt seine Hotdogs immer Hotdogs to go.
Aber es sind seine berühmten Hotdogs to go. Ja. Also,
also, und man muss ja auch, also dazu muss man auch sagen, dass er die Hotdogs to go im Garten macht, mitten in der Nacht, auf einem Schreibtisch, wo eine Schreibtischlampe auch steht. Steht der Grill. Ah. Dachte, okay, das ist also das, was jetzt hier passiert. Aber vielleicht ist das das Besondere an den Hotdogs to go.
Vielleicht.
Kannst du deine Schrift nicht lesen?
Nee, kann ich nicht. Ich versuche gerade hier zu entziffern, was ich hier geschrieben habe. Ah ja, stimmt. Dann geht er zu seinem Sohn ins Zimmer und sagt irgendwie so, was ist denn los? Ist das, weil Mom tot ist? Und da merkt man, dass Nicolas Cage diese Rolle vor allem ein extrem guter Tröster ist, weil er sagt nämlich nicht irgendwie sowas, ja, sie gucken es jetzt zu oder so, sondern sie ist halt tot.
Ja.
Sie kommt nicht mehr wieder.
Und man spürt, dass der Sohn glauben will, dass sie im Himmel ist, was ja einfach ein netter Trost wäre. Der Sohn ist auch noch relativ jung. Ja. Und Nicolas Cage sagt dann so, wenn du willst, kannst du ja daran glauben. Ganz lieb von ihm.
Das ist wirklich genial. Also merkt man schon, so familiär läuft es top.
Ja.
Am nächsten Morgen fährt er seinen Sohn dann zur Schule und er ist Professor am MIT, am Massachusetts Institute of Technology. Das ist mir aufgefallen, da würde ich gerne mal hin. Man ist ja eigentlich nie in Massachusetts, warum auch? Aber das MIT ist ja so ein
Kann bestimmt mal toll rumspazieren, ne?
Legendäres
auch machen wir das mal?
Institut. Da, cool. Bestimmt, da gibt es bestimmt auch so ein MIT-Museum und so. Weil das MIT ist schon legendär.
Ja. Nils, das ist, also da würde ich
Das wäre was für uns beide.
Na, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dich zu fragen, weil für mich ist es so auf der gleichen Stelle wie das Kennedy Space Center vom letzten Jahr, wo wir waren, bei der NASA, und das fandst du ja total uninteressant. Ich dachte jetzt, MIT wäre für dich dann so ähnlich.
Ich fand es auch nicht total interessant. Ich fand die Busfahrt nicht so geil, aus verschiedenen Gründen, aber danach im Center war so das Space Shuttle und so, fand ich schon, habe ich dir ja noch erzählt, dass ich damals das Space Shuttle über Köln habe fliegen sehen.
Stimmt.
Das fand ich schon cool. Aber das habe ich noch gedacht, so das MIT, da müssen wir eigentlich mal hin. Ist schon interessant.
Man muss auch immer mal wieder regelmäßig erwähnen, dass die, und das sage ich gerade in Anführungsstrichen, Frisur von Nicolas Cage in diesem Film, ich sag mal, gewagt ist. Ja. Eine steile These.
Du bist so eine Corona-Frisur. Man weiß nicht, ist der Friseur, kann er jetzt seit 2 Wochen nicht zum Friseur oder was ist da irgendwie?
Nee, es ist auch so ein bisschen, ich finde, es sieht aus wie eine Perücke, die aber für ein Kind ist. Und deswegen bedeckt die nicht alles, was man, also die würde dann so hinten auf seinem Kopf drauf und die ist ein bisschen zu kurz, weil die fängt oben ein bisschen zu weit hinten an, steht dann hinten auch zu weit ab und ist auch hinten oben zu früh zu Ende. Also wie, ihr müsst euch vorstellen, als würdet ihr euch eine Langhaarperücke kaufen und die ist dann so ein bisschen zu klein für euch.
Eigentlich so eine Art Mönchsfrisur.
Ja, genau. Ja, total, total. Und wie, als hätte er seinem Kopf ein etwas zu kleines Cape geschenkt.
Mit dieser Frisur auf jeden Fall unterrichtet er seine Klasse und man muss sagen, toller Lehrer. Was er als Vater nicht kann, holt er als Lehrer so viel.
Er ist ein cooler Prof. Er nimmt sich aus dem Modell
des Sonnensystems
die Sonne und wirft den Studenten die Antworten sollen die Sonne zu. Als wären sie auch auf einem Sportfeld.
Und der eine Student, was weißt du über die Sonne, sagt dann, sie ist heiß und er lacht mit allen. Ja. Oh. Super
etwas
gut.
Genauer bitte. Ja.
Und dann nimmt er noch das Erdemodell raus und dann erklärt er das Prinzip von Zufall. Und während er das erklärt, fällt ihm aber wieder sein eigenes Leben ein. Der Unfall seiner Frau. Und plötzlich erstarrt er.
Weil sie reden
während
nämlich,
des Unterrichts.
Ja, sie reden nämlich von Zufall oder nicht. Also von verschiedenen wissenschaftlichen Phänomenen, unter anderem auch Zufall. Ja. Und dann guckt er, also reagiert er nicht mehr plötzlich auf die Schüler und starrt so und irgendwie sagt dann irgendwie sowas, ja, natürlich ist alles ein scheiß Zufall.
Die Szene ist genial gespielt. Ja. Er friert während des Redens ein. Ja. Er war voll super gut drauf und dann plötzlich spricht er über Zufall und dann fällt ihm wieder ein Zufall hat ihm seine Frau geraubt.
Ja.
Und so blickt er dann einfach nur ins
und der starrt dann nur und dann sagt noch so mal, Professor?
Ja, die Schüler sind so ein bisschen irritiert, was ist mit ihm los? Muss er wieder aufgezogen werden oder was?
Ja, und, genau so, er hört einfach auf zu arbeiten.
Und eine sagt dann so, Professor, und dann guckt er so hoch, so erschrocken hoch und sagt, was? Na, wisst ihr was? Und jetzt kommt das Zitat, ich glaube, die Scheiße passiert einfach.
Ja, und dann sagt er, Schluss für heute. Ja. Und alle gehen so, okay.
Genialer Dozent. Ja. Da habe ich wirklich gedacht. Und dann habe ich so überlegt, wievielte Stunde mag das wohl gewesen sein?
Ja, weil sie fing ja total...
Weil er kennt auch alle bei Namen schon und so.
Na, es fing ja auch total locker an. Ich weiß auch gar nicht, wie lange seine Frau schon tot ist. Und das ist natürlich tragisch. Aber sie scheint auch schon so lange tot zu sein, dass sein bester Freund ihm ja schon anbietet, auf ein Date zu gehen. Das kann also nicht letzte Woche gewesen sein. Und sie scheint auch schon so lange tot zu sein, dass er absolut in der Lage ist, zu lachen und coolen Unterricht zu geben. Na. Und dann aber natürlich das böse Wort Zufall. Bei wem triggert das nicht was.
Aber ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ne? Weil ich natürlich überlegt habe, so, wie lang ist der schon deren Prof? Wie lange und haben die Unterricht bei dem? Er kennt alle beim Namen und so, ne? Das deutet darauf hin, es gibt hier schon so.
Mindestens mitten im Semester.
Es gibt hier schon irgendwie so eine Eingeschworenheit und es gibt hier auch so ein Gemeinschaftsgefühl und so. Andererseits habe ich dann gedacht, was der denen gerade erzählt über die Sonne und die Erde mit diesen Planetenmodellen, ist so hard basic, dass ich mich frage, was haben die erste Hälfte des Semesters gemacht? Hat er einfach die Namen auswendig gelernt? Ja. Oder was ist da im Unterricht passiert?
Das ist eine sehr gute
dass
Frage.
Diese Zufallssache
dass er so,
nicht passiert
dass er so mitten im Semester sagt, was ist die Sonne? Also, okay.
Und ey, ihr dürft ihn auf keinen Fall auf Zufall ansprechen.
Ja, sag nicht Zufall. Ich glaube, der Scheiß passiert einfach. Okay, Professor. Andererseits also, hätten die Schüler oder Studentinnen sofort wissen müssen, worauf sie sich einlassen, wegen der Haare.
Es wird ja auch suggeriert, dass da schon richtig hoher wissenschaftlicher Diskurs stattfindet. Also es fängt ja an, dass er sagt, ja, der Quadrantentetraeder oder irgendwie so Fachbegriffe, die da irgendwie so...
Der Quadrantentetraeder.
Also so in etwa, ne? So, solche Begriffe werden da irgendwie um sich geworfen. Und dann erklären sie sich aber, was die Sonne ist. Und dann kommt noch der Zufallsfreeze. Das ist, also bei der Szene, und das ist die dritte Szene im Film, da weiß man schon, oh, okay. Dahin
aber die war noch
Reise.
Okay. Also man dachte noch, okay, weil er geht dann mit seinem Kumpel über den Campus, der lädt ihn dann ein und
stimmt,
so.
Der Kumpel ist irgendwie cool.
Der Kumpel ist irgendwie cool, ist halt also sein Kollege da, auch ein Professor.
Ja.
Und dann fällt ihm aber ein, dass er natürlich schon wieder vergessen hat, dass er eigentlich in die Schule seines Sohnes muss.
Übrigens sagt er zu seinem Kumpel, ich glaube, er sagt das zu ihm, sagt er den schönen Satz, habe ich mir aufgeschrieben. Was hast du denn heute auf deinem wissenschaftlichen Herzen?
Ja. Wow. Er fährt dann schnell zur Schule seines Sohnes, weil da soll heute die Zeitkapsel geöffnet werden.
Ja.
Und wie sie das machen, finde ich extrem fragwürdig.
Aber es ist ein großer Festakt für diese Zeitkapsel. Es wird so richtig offiziell.
Ist ja auch spannend.
Naja. Wird richtig offiziell gehoben.
Die alte Lehrerin lebt noch.
Die alte Lehrerin ist in 50 Jahren um 100 Jahre gealtert.
Ja.
Die war ja 20, 30 ungefähr.
Ja, aber jetzt ist sie so 80, ist doch
die
okay.
Die sieht aus wie 90, die sieht aus wie 100. Die
ich glaube,
so
das ist, ich glaube, in Massachusetts sind die Jahreszeiten hart.
Ich habe mich übrigens verschluckt, ne? Nur dass ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt huste und ihr euch Sorgen macht. Aber
hat sich keiner. Oh. Natürlich.
Aber ich fand das schon fragwürdig, wie alt die ist im Gegensatz zu ihrer jungen Version.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also da
haben sie sich ein bisschen in einer Alterstruhe vergriffen.
Ich meine, die leben nicht in Flint, wo man sagt, okay, bei dem Wasser ist kein Wunder.
Das
aber,
stimmt. Aber da wäre sie ja auch nicht mehr im Leben.
Na, ja, mit viel Glück.
Also, sie heben die Zeitkapsel, machen die auf, da sind ja Briefe drin, von vor 50 Jahren, von Schülern. Und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer die einfach aufmachen würde, während alle Kinder haben sich drauf stürzen und die Briefe da selber rausreißen.
Ja. Ja.
Und dann die Kinder damit auch wegrennen,
ja,
bevor auch nur ein Erwachsener oder einer von den Leuten, die es organisiert haben, die Briefe erstmal nimmt, vielleicht durchguckt und dann werden die alle hinter Glas gemacht und dann redet man drüber.
Ja.
Nee, die Kinder, die Zeitkapsel wird aufgemacht, während die schreienden Kinder, Grundschulkinder wohlgemerkt, drumrum stehen, reißen diese Briefe dann daraus, jeder schnappt sich einen und Caleb, der Sohn von Nicolas Cage, erwischt natürlich den Brief von dem Mädchen, was diese erratischen Zahlen geschrieben hat, öffnet ihn und wir hören sofort wieder diese Flüsterstimmen.
Das fand ich auch so ein krasses Logikloch. da sind hunderte, die haben 59 gesagt, so Kinder, malt jetzt bitte alle ein Bild, wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Und dass diese 50 bis 100 Bilder wurden dann in die Zeitkapsel gesteckt, jetzt wird die geöffnet, wird einfach an alle Kinder verteilt, jeder nur einen Brief bitte. Das ist so fahr.
Also
das
schreien so, auch und reißen an denen und so.
Das ist so lazy Scriptwriting. Das total. Ist wirklich der absolute Hammer. Dann guckt
ist
Caleb,
echt so, was ist jetzt der schnellste Weg, dass er diesen Brief kriegt, genau. Und dann damit allein ist?
Genau. Caleb macht dann den Brief und kommt sogar noch Mitschüler und sagt, ja. Was hast du denn da? Oh, nur Zahlen ist ja langweilig, du Trottel. Und haut wieder ab. Das ist auch so
damit wir auch
unnötig
mehr,
ist.
Oh, warte mal, hat er wirklich den Brief mit den Zahlen bekommen? Es muss mir noch mal jemand sagen.
Das ist wirklich der Hammer. Also diese Szene ist so ein, diese ganze Schulsequenz. Auch so, Nicolas Cage kommt zu spät.
Klar.
Und es ist dann so genial gestaged, dass er dann, dass diese ganzen Eltern, die da stehen, um sich den Festakt anzugucken, eine Lücke gelassen haben, in die Nicolas Cage perfekt reinpasst, um seinen Sohn auf der Treppe singen zu sehen. Das ist, also das ist alles so.
Ach, und trotzdem ist der Sohn dann auch gleich kurz danach, sitzt dann da alleine und kann den Brief lesen, wo ist Nicolas Cage da? Also ist alles.
Ja, der wird da so komisch abgefangen von so einer Lehrerin oder so. Die, ach, hallo, schön, dass Sie da sind und so.
Ja, ist
ganz damit komisch. Der Junge alleine den Nummernbrief lesen kann. Also,
naja, dann sind sie abends zu Hause. Ich mach mal ein bisschen, weil es kommen unbedingt. Ja noch einige Sachen, über die geredet werden muss. Und dann sieht dann Nicolas Cage, dass sein Sohn den Brief mitgenommen hat. Das sollte man wohl eigentlich nicht, wo ich dachte, Leute, aber der Zug ist wirklich abgefahren. Und guckt dann abends irgendwie, also Nicolas Cage, falls wir noch nicht verstanden haben, dass er gerne Alkohol trinkt oder dass es ihm auch nicht gut geht wegen der Frau, gießt sich mehrere Gläser Hartalk ein mit Berg und ist so abgelenkt, dass er auch überschüttet und egal. Also es ist völlig.
Auf den Brief so.
Ja, es
also
ist so,
geil.
Oh, auf diesen, also der Weg, warte mal, wie machen wir das jetzt, dass Nicolas Cage auf diesen Brief nochmal aufmerksam wird? So. Jedenfalls sieht er den dann und. Und ich weiß ehrlich gesagt,
jetzt
also,
wird's richtig logisch im Verhalten.
Also ich habe gesehen, was da passiert ist. Ich kann es aber nicht erklären, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Also er guckt auf diesen Brief und denkt, und dann schreibt er erstmal eine Zahlenfolge in der Küche an den Kühlschrank oder so.
An so ein Whiteboard.
An so ein Whiteboard und wischt dann willkürlich, macht er dann Striche zwischen die Zahlen, bis er glaubt, ein Datum zu erkennen. Und eine Zahl nach dem Datum.
Genau.
Und dann stellt sich heraus, es ist 9-11 und die Anzahl der Toten.
Genau.
Direkt nacheinander. Und das googelt er dann nochmal, ob die Anzahl der Toten stimmt.
Ja.
Daraufhin ist seine erste Reaktion, erstmal, dass er das da rausgelesen hat. Das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Brief, kleinst bedruckt mit kleinen Zahlen. Aber er sieht sofort und schreibt erratisch eine dieser Zahlen, greift er sich raus, Zahlengruppe, schreibt die und dann ist das auch genau die, das macht schon keinen Sinn.
Ja.
Aber dass sein nächster Schritt ist, einfach das Whiteboard aus der Wand zu reißen.
Na, erst schreibt er noch alle Zahlen drauf.
Nee.
Er schreibt dann den Brief ab und dann reißt es erst aus der Wand.
Ach so, ich dachte, er macht das, schreibt, stellt es woanders und schreibt dann, ist egal. Ja. Aber er reißt dieses Whiteboard von der Wand.
Hab ich doch überhaupt nicht.
Ich glaube, Nicolas Cage, dem wurde mal erklärt, im Baumarkt, als er damals Schrauben und Dübel dafür geholt hat, das hält für immer. Und deswegen hat er quasi für sich gelöscht die Option, dass er es ja abschrauben könnte.
Ja.
Sondern, naja, dann muss ich jetzt halt hier die Wand einreißen, damit ich dieses Whiteboard, was irgendwie maximal 300 Gramm wiegt, aus der Wand wieder kriege.
Ja, es ist auch so ein bisschen so, ah Mist, ich habe gerade nichts anderes zu schreiben.
Ja.
Ich will aber im anderen Zimmer schreiben.
Ja, warum?
Reiß ich das mal hier in der Küche aus der Wand?
Also es ist wirklich so eine Situation, wir haben noch gar nicht als Zuschauer verstanden, dass hier gerade irgendwas eskaliert. Wir versuchen erstmal zu verstehen, was er da überhaupt macht. Und dann reißt er dieses, als wäre er quasi eigentlich
Tine
schon...
Tine Wittler.
Ja, als wäre er schon im zweiten Akt des Films, wo er dann so richtig verrückt wird.
Ja.
So ein bisschen
geforeshadowed.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen Actors Choice war.
Was auch genial ist, während er dann die Zahlen auf die Tafel schreibt und so einkreist und so, gibt es ein POV von der Tafel. Wir sehen quasi den Blick der Tafel auf Nicolas Cage, wie er so Striche malt und so. Und man sieht, dass er sich jetzt überlegt, wie das aussieht, wenn man von der Tafel aus guckt, aber er auf gar keinen Fall gerade irgendwas Sinnvolles malt oder schreibt oder entdeckt oder so. Also er versucht so zu spielen, auf die Tafel zu gucken und das.
Er versucht
ist
einiges zu spielen in dem Film.
Einer der genialeren Momente in der Karriere von Nicolas Cage.
Ja, so jetzt arbeitet er die ganze Nacht durch und kriegt dabei raus, dass auf diesem Brief ganz viele Datumsfolgen plus danach die Anzahl der Toten. Also er findet ganz viele Daten, wo auf der Erde Unglück und Katastrophen passiert sind, plus die Anzahl der Toten.
Plus danach. Die Opferzahl, genau.
Genau. Und danach immer ein paar Zahlen, die dann nichts mehr sind, ja. Und dann kommt wieder ein neues. Ja. Ja.
Wir wissen auch alle schon genau, was die Zahlen dahinter sind.
Ja.
In diesem Moment.
Ja. Und der Film versucht aber noch eine Zeit lang, weil es zwischendrin Zahlen gibt, die nichts bedeuten, uns zu erklären, vielleicht spinnt ja Nicolas Cage. Ja. Und im Prinzip sagt der Brief, dass das Mädchen vor 50 Jahren diese ganzen Katastrophen schon vorhergesehen hat.
Genau.
Und da wird er natürlich verrückt. Und dann passiert was in Filmen sehr oft passiert, was ich nie verstehe, ist, dass es ist Cut und es ist der nächste Morgen und er liegt im Prinzip mit dem Stift auf der Couch. Hat verschlafen und wacht quasi mitten in diesem so.
Ja.
Und das suggeriert immer, und das passiert im Film ja ganz oft, dass Leute, während sie die Nacht durcharbeiten, einfach in Ohnmacht fallen, wo sie gerade stehen. Also auch wenn ich lange arbeite oder meine Nacht durcharbeite, gehe ich schon noch ins Bett. Ich weiß schon noch, wie das geht. Aber ich schlafe nicht, wo ich gerade stehe, mit einem Stift ein. Das ist, als würden die Leute immer so in Ohnmacht fallen. Das regt mich jedes Mal total auf. Und dann wachen die dann meistens auch auf der Couch, noch so ein Buch auf dem Gesicht und irgendwie der Fernseher läuft noch oder so, weißt du, so völlig. Und dann ist es natürlich auch immer, das gehört ganz, ganz fest zu so einer Szene dazu, dass sie dann aufwachen und denken, scheiße, und irgendeinen Termin, also man wacht dann auch nicht auf und hat dann auch einfach mal keinen Termin, sondern es ist dann immer irgendeine Art von Verschlafen.
Da ist meine Lieblingsszene übrigens, die Aufwachszene aus Ey Mann, wo ist mein Auto, wo Ashton Kutcher mit einem Stapel Triple Pursuit Karten im Gesicht aufwacht.
Ja. Auch sehr, sehr gut. Ja, also und dann muss er halt schnell, nee, dann fährt er glaube ich erstmal zu seinem Arbeitskollegen.
Ja, er fährt erst den Sohn in die Schule wieder, ne? Weil er, oder fährt seine Schwester nicht den Sohn, ist nicht die Schwester dann da?
Ja, ich glaube die Schwester ist da, aber
auch
er schmeißt
so, die wird
sie
so komisch
dann
eingeführt.
Raus, ja.
Er sagt dann auch
die
so,
will
oh,
ihm dann so helfen.
Oh, ich bin der Sohn eines Pfarrers, sagt er dann. Okay, alles
das ist, hat mich auch
wir
so krass gar nicht interessiert, sein Familienproblem. Da, was er
macht, tut ja auch wirklich gar nichts zur Sache.
Nee, wirklich
das ist echt
nicht.
Der Hammer. Naja.
Auf jeden Fall fährt er dann zu seinem Arbeitskollegen und zeigt ihm seine Erkenntnisse. Der findet es schon erstmal auch krass.
Ja.
Sagt aber auch, und das ist halt das nächste große Logikloch, wo eine Dummheit auf die andere Dummheit trifft, das ist ja wahrscheinlich einfach ein Zufall. Achso, und was natürlich das Krasse jetzt daran ist, ist, dass wenn das stimmt, was da alles steht,
sind drei Daten übrig,
die ab dem Moment in der Zukunft liegen. So,
genau.
Und eins ist natürlich morgen, damit die Theorie schnell überprüft werden kann. Und er fährt jetzt zu seinem Kumpel und sagt, hier, das ist morgen und da müssen wir doch was machen. Der sagt, ach, ist doch alles Quatsch. Und guck doch mal die Zahlen, die dazwischen frei sind, falls wir das noch nicht bemerkt haben. Da ist doch vielleicht irgendwie, daran sieht man doch, dass das vielleicht alles Zufall ist.
Vor allem sind die ja immer sechsstellig, die Zahlen.
Ja, sie sind immer sechsstellig und er hat ja auch ordentlich für uns angestrichen, das Datum immer rot umrandet und die Zahl der Opfer immer blau. Das heißt, wir sehen schon, dass es auf keinen Fall ein Zufall ist.
Also
und ich finde übrigens, es gibt, wenn jemand mit sowas zu mir kommen würde, gäbe es so viele Erklärungsmöglichkeiten, weil natürlich würde ich es erstmal auch nicht glauben.
Ja.
Also ich finde es schon okay, dass dein Freund es erstmal auch glaubt. Nur seine Begründung, dass es wahrscheinlich Zufall ist, ist halt total bescheuert.
Ja.
Aber ich würde dann sagen, na, dann hat jemand diese Zeitkapsel aufgebrochen. Also weißt du, es gibt ja es gibt ja Argumente, die der Film oder der Drehbuchautor hätte bringen können, dass man wirklich glaubt, das ist hier ein Dialog, der im wahren Leben stattfindet.
Ja, aber es gibt ja quasi den Moment, dass er sagt, dass er glaubt, dass jemand das hätte manipuliert haben können, die Zeitkapsel.
Ja.
Weil er ja, er versucht doch irgendwie den Hausmeister anzurufen oder so.
Ah ja, stimmt, du hast
versucht
recht, das gibt's
in
kurz.
Kontakt,
ne? Ja, da bin ich kurz in so ein Wutkoma gefallen, glaube ich.
Ja, das war wahnsinnig seltsam.
Und dann am nächsten Tag, schlechtes Wetter.
Ja.
Und er hat vergessen, seinen Sohn von der Schule abzuholen.
Ja.
Sagt, er ist in 10 Minuten da, steht dann aber in einem Stau, der irgendwie zeigt, auch wenn das hier frei gewesen wäre, du fährst gerade über eine Autobahn, wärst du nicht in 10 Minuten da gewesen.
Ja.
Steht im Stau, merkt dann im Stau, guckt er auf sein Navi, sieht auf dem Navi Längen- und Breitenangaben oder so, wo er gerade steht.
Ja.
Erstmal sind die normalerweise viel länger, also es scheinen irgendwie so Abkürzungen davon zu sein. Und erkennt diese beiden Zahlen, weil er sich die offensichtlich auswendig gemerkt hat, als die Zahlen, an die hinter der angeblichen Katastrophe vom dem Tag, wo er gerade ist, stattfinden sollen und merkt, das ist ja das, wo ich jetzt hier genau stehe.
Eigentlich wie genau hat er eigentlich die letzten drei Daten ermittelt, wenn er ja quasi gar nicht weiß, wie lang die Opferzahl sein kann? Also Daten haben immer die gleiche.
Na, weil ja immer die anderen sechs sind. Also die übrig bleiben. Und dann kann er ja, sieht er ja zurück. Dass
ja,
dann
ja, aber er muss ja dann die Länge der Opferzahl.
Ja, ja, ich weiß, aber es ist ja immer Datum. Ist ja klar, wie lang die sind. Genau. Dann eine Zahl, wo man nicht weiß, wie lang die ist. Und dann aber sechs Zahlen und dann wieder Datum.
Naja.
Naja.
Wo weißt du denn, ab wann du die sechs Zahlen zählst? Wenn du nicht weißt, wie lang die Opferzahl
ist. Na, weil ja die Daten klar sind. Also das Datum erkennt er ja, weil das ja das Jahr ist, in dem er gerade ist.
Ja, ja, aber da könnte sich ja.
Das stimmt, du hast recht, nicht ganz klar. Ganz aber also. Schaut
mir mal gerade auf, ich glaube, da gibt es ein kleines Logikloch,
ja,
in dem Film.
Ja, das ist natürlich krass, weil du jetzt in diesem sonst perfekten Film, ich sag mal, ein kleines vorsichtiges Loch gebohrt hast. Und auf der Autobahn, wo er gerade ist, ist auch ein Unfall, deswegen ist auch der Stau. Und wir denken natürlich, und er denkt auch, aha, das ist das, ja. Und fragt, wie viel Tote. Und er meinte irgendwie zwei Verletzte, alles gut, ja. Nichts passiert. Und ja. Er so, hä. Und dann guckt der Polizist plötzlich ganz krass auf der Autobahn und ja. Sie drehen sich beide um. Und es stürzt, und ich übertreibe nicht, 5 Meter neben ihnen ein Flugzeug ab.
Ja.
Und zwar auf eine Art und Weise, dass es über die Autobahn mit dem Flügel schrammt, circa 10 Meter neben der Autobahn komplett abstürzt und explodiert und man circa 20 Sekunden später aber schon komplett in das Wrack reinrennen und Leute rausholen kann, die übrigens in dem Wrack rumrennen, wie es ja die meisten Menschen machen, die nach einem Flugzeugabsturz unterwegs sind.
Nicolas Cage rennt sofort hin, um Leuten zu helfen. Ihm kommt ein brennender Mann entgegen und Nicolas Cage hilft ihm, indem er ruft, hey, hey. Und der brennende Mann läuft weiter.
Ja. Ja, ja. Das ist ja, was viele nicht wissen, aber das ist auch in der amerikanischen Kultur vielleicht einfach nicht für alle klar. Hey, hey, lösch der Brände. Das ist so ein Feuerwehrruf, der.
Man muss ja mit genug atmen. Hey, hey,
genau.
So muss man es
ja,
halt
ja.
eigentlich rufen.
Und wenn, aber da muss die andere Person natürlich stehen bleiben und sich in Ruhe voll atmen lassen. Und deswegen kommt uns das jetzt als Zuschauer ein bisschen komisch vor in dem Film.
Aber darf man sich nicht von irritieren lassen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist eine völlig normale Sache.
Also Nicolas Cage, bevor er dann endlich weggeschickt wird, rennt ewig durch dieses Wrack und hilft manchen Leuten, löscht einen mit einer Decke, zieht einen anderen aus dem Wrack, ruft einem Hey, Hey zu. Und dann wird er irgendwann endlich von so anderen Rettern und Einsatzkräften weggeschickt. Und er ist gerade Zeuge geworden, dass diese Prophezeiung wohl stimmt.
Ja. Und dann fährt der, holt der Caleb oder fährt nach Hause und Caleb, ach so, nee, er fährt dann nach Hause und da ist schon seine Schwester mit Caleb, also da scheint es zwischendurch eine Orgasache gegeben zu haben. Und Caleb kommt dann zu ihm und stellt die harten Fragen.
Na.
Weil Nicolas Cage ist wirklich der beschissenste Vater der Welt. Und versteht mich nicht falsch, ich wäre auch die beschissenste Mutter der Welt, wenn wir ein Kind hätten und du würdest sterben. aber Caleb, ich fand, das war die einzige Stelle, wo ich den Sohn irgendwie gut fand, weil er sagt, du lässt mich nicht mit meinen Freunden, bei meinen Freunden übernachten, du lässt mich nicht Fußball spielen und du bist einfach wahnsinnig merkwürdig, also darf ich dir einfach Fragen stellen.
Ja.
Wo ich sagte, kann ich verstehen.
Ja. Das stimmt.
Ich habe hier Hashtag Team Caleb an der Stelle. Obwohl man sagen muss, dass der Schauspieler, der Caleb spielt, einfach glaube ich, immer so circa 5 Sekunden vor seinen 10 wachgerüttelt wurde und irgendwo hingestellt wurde und einfach völlig verwirrt in die Gegend guckt. Das ist alles an schauspielerischer Leistung, was dieses Kind leider kann. Dann kommt aber, wie heißt eigentlich unser Hauptdarsteller?
Keine Ahnung.
Nicolas Cages Freund, angefahren, weil er natürlich die Nachrichten gesehen hat und jetzt weiß, scheiße, da ist doch was dran.
Ja.
Und dann, das ist meine persönliche Nicolas Cage-Lieblingsszene in dem Film, sitzen sie bei Nicolas Cage zu Hause und Nicolas Cage hat sich selber in eine Decke eingewickelt und guckt die ganze Zeit so extrem verängstigt und so traumatisch irgendwie aufgewühlt und sieht dabei so lächerlich aus, dass ich echt richtig lachen musste.
Ja.
Das kann der wirklich gar nicht.
Das stimmt. Auf jeden Fall hat sich Nicolas Cage aber ja gemerkt, wie das Mädchen hieß, das damals diesen Zahlenzettel geschrieben hat und spricht, glaube ich, auch noch mit der Lehrerin darüber.
Und merkt dann aber, dass sie dement ist oder so?
Ja, aber warum? Spielt das für eine Rolle? eigentlich völlig egal.
Deswegen kann er ihr nicht vertrauen. Er ja, kann dem, was so sie bescheuert. Sagt, nicht vertrauen.
Die ist auch so bescheuert.
Weißt du, sein Sohn bringt Geräusche durcheinander und die Lehrerin ist dement. Nicolas Cage kann niemandem vertrauen.
Als wäre die Szene irgendein Reveal irgendwie so.
Ich habe eigentlich nur noch gewartet, dass sie ihr auch eine Sonne zuwirft, wenn sie antwortet.
Ja, ich habe das wirklich nicht kapiert. Und dann, auf jeden Fall findet er raus, dass dieses Mädchen von damals, die ist gestorben, das findet er aus so einem alten Zeitungsartikel, den er online findet, raus. Und checkt dann aber, dass sie Nachkommen hat, dass sie wohl eine Tochter hat,
ja.
Die auch eine kleine Tochter hat, in Calebs Alter und die irgendwie da bei ihm irgendwo da in der Nähe wohnt. Da,
ja.
Er stalkt die so ein bisschen, er folgt der so ein bisschen,
mhm.
Und beschließt dann eines Tages, die anzusprechen.
Mhm.
Und zwar geht sie mit ihrer Tochter ins Museum, in irgendein Naturkundemuseum oder so, und Nicolas Cage mit seinem Sohn dann auch.
Ja.
Und
Nicolas Cage Sohn bondet sofort mit der Tochter.
Ja, genau.
Also mit der Tochter der Tochter.
Genau.
Und
Nicolas Cage ist irgendwie auch charmant zu der Frau und so.
Aber ganz kurz, ja. Bevor das passiert, ja. Gibt es noch eine Szene, die auf einen etwas größeren Gesprächskomplex, den wir noch vor uns haben, hindeutet. Weil Nicolas Cage aus dem Fenster guckt, tagsüber in seinem Haus, und sein Sohn an der Straße steht und von einem Mann in einem Auto einen schwarzen Stein in die Hand gelegt bekommt.
Ja.
Nicolas Cage rennt natürlich sofort raus.
Ja.
Sein Sohn ist auch wirklich selten dämlich,
ja.
Einfach zu so einem Auto zu gehen, wo so ein Mann drin sitzt und ihm was gibt.
Aber er scheint auch irgendwie magisch davon angezogen zu
ja,
werden.
Ja, die Flüsterstimmen.
Ja.
Und Nicolas Cage kommt rausgerannt und da ist das Auto natürlich schon weg und er hat den schwarzen Stein und wir wissen alle nicht und das wird dann auch ad acta gelegt.
Ja.
Und dann kommt diese...
Genau, und dann geht Nicolas Cage mit der Frau essen, mit der Mutter.
Die
und
Schauspielerin
und,
Rose Byrne.
Und sie unterhalten sich kurz irgendwie so ein bisschen und so und dann will er aber jetzt nicht hier ein falsches Spiel spielen, sondern will die Frau reinholen und ihr erklären, was ist. Und dann sagt er zu ihr, ich bin Astrophysiker am MIT und zeigt ihr seinen Ausweis wie so eine Dienstmarke.
Ja.
Er hat so einen aufklappbaren Astrophysiker-Ausweis.
Vor allen Dingen, er hat sich überlegt, dass er am Anfang einfach super, super nett und auch nicht aufdringlich ist.
Ja.
Und von jetzt auf sofort ist er aber Investigativ-MIT-Professor. Ihre Mutter. Ich dachte so, okay, sehr smooth erstmal. Ich habe vollkommen verstanden, warum sie dann gehen wollte.
Lass sie mich durch, ich bin Astrophysiker.
Ja.
Das ist diesen Astrophysiker.
Ja, ja,
Astrophysiker-Marke.
Ja, er klappt dann echt zu seinem Portemonnaie auf und hält ihr das hin, wie das so Polizisten immer, wo ich auch dachte, okay.
Das fand ich so geil.
Das müssen wir irgendwie hier mal mit unserem Bibliotheksausweis machen. Ich bin Bibliotheksmensch.
Ich bin Astrophysiker, hier ist meine Marke.
Ich bin Leser.
Wo haben Sie gestern die Sonne gesehen? Das ist wirklich der absolute Hammer.
Und was wir auch noch vergessen haben, fällt mir jetzt gerade ein.
Was denn?
Dass während Nicolas Cage seine Deckenperformance gegeben hat, sitzt Caleb bei sich im Zimmer und einer von diesen Creepy Dudes steht in seinem Zimmer und zeigt ihm draußen die brennende Welt.
Ja, aber das war doch ein Traum.
Ja, aber also quasi, naja, es war ja nur ein halber Traum.
Ja.
Aber das passiert auch noch.
Na,
also
ja.
Es wird uns quasi immer so in Zwischenszenen gezeigt, dass auch übernatürliche Kräfte hier im Werk sind.
Ja, das stimmt. Na, dann revealt er sich der Frau und sie sagt, sprechen Sie mich nie wieder an. Und haut empört ab, weil Nicolas Cage sagt, ihre Mutter, die wusste was. Und die Frau sagt, ein Scheiß wusste die, lassen mich in Ruhe. Und haut ab, ganz empört und so. Nicolas Cage unterdessen weiß ja das nächste Datum. Das ist nämlich auch am nächsten Tag. Und da er jetzt weiß, dass die restlichen Zahlen Koordinaten sind, Längen und Breiten gerade, weiß er auch, wo es passiert. Nämlich an einer Ecke in New York.
Ja, und er macht das, was jeder Mensch machen würde. Ruft beim FBI an.
Von einem Münztelefon aus.
Und sagt ihnen, sie sollen die Straße absperren.
Ja, genau.
Und weil ja auch FBI-Straßenabschnitt.
Weil es auch in den Nachrichten ist, New York scheint bedroht von einer terroristischen Sache irgendwie. Und jetzt glaubt er, dass diese terroristische Sache das ist, was da morgen passiert. An dieser Ecke, an dieser Straßenecke. Er gibt es dem FBI durch. Am nächsten Tag bringt er den Sohn zu seiner Schwester, sagt hier, bitte pass auf den auf. Und beschließt selber nach New York zu fahren, um nach dem Rechten zu gucken.
Ja.
Und kommt an diese Ecke. Und was ist da los, Maria? Keiner hat irgendwas abgesperrt. Der ganz völlig normale Publikumsverkehr.
Es überrascht uns.
Niemand hat auf ihn gehört.
Niemand hat auf diesen wildfremden Anrufer, der von einem Münztelefon in der Mitte von nirgendwo angerufen gesagt hat, bitte sperrt diese Straße ab.
Ja.
Und da müssen wir sagen, nächstes Logikloch.
Ja. Riesenüberraschung.
Ja.
Er geht dann zur Polizistin und sagt, warum ist hier nicht abgesperrt? Und die Polizistin sagt, du, wir beruhigen uns jetzt mal, sie kommen einfach mal mit. Und er sagt, nein, da. Und dann sieht er einen Typen, der sehr verdächtig etwas unter seine Jacke hat. Das kann
und in die
eigentlich
U-Bahn
nur,
rennt.
Kann eigentlich nur ein Sprengstoffgurt sein und er beschließt ihm zu folgen, weil er muss es jetzt aufhalten. Er läuft diesem Typen hinterher, der Typ checkt irgendwann, dass er verfolgt wird, haut ab von Nicolas Cage, Nicolas Cage hinterher, sie sind in dieser U-Bahn-Station.
Dann kommt die Bahnpolizei.
Genau, der Typ steigt in die Bahn, Nicolas Cage geht ihm auch hinterher, die Bahnpolizei glaubt, dass Nicolas Cage was im Schilde führt.
Glaubt ihm aber dann auch, dass der andere was im Schilde führt.
Läuft dem hinterher, genau, und dann steht er am Ende des Zuges. Auch schlau, dass der nicht ausgestiegen ist, sondern gedacht hat, naja, bis zum Ende des Zuges wird mir hier keiner
folgen. Nein, man kann
folgen.
Noch durch die Waggons.
Ja, aber er ist ja dann am Ende des Zuges.
Ah ja.
Da hätte er ja vorher dann wieder raus und dann ja. Irgendwie so, aber macht er nicht. Und auf jeden Fall steht er dann da am Ende des Zuges und Nicolas Cage vor ihm und Nicolas Cage wird von der Bahnpolizei und er sagt, nein, das da ist der Mann. Und dann halten sie die Pistolen auf den Mann und er nimmt dann die Hände hoch und sagt, Entschuldigung, ich mach's auch nie wieder. Und dann fallen 5 DVDs aus seinem Mantel, die er anscheinend gerade irgendwo geklaut hat.
Ja.
Und es war also keine Bombe und wir fragen uns, nanu, was ist denn das? Schnitt, wir sehen die andere Bahn angefahren kommen und wir sehen, dass die Weiche irgendwie nicht mehr richtig funktioniert.
Ja.
Da gibt es eine kleine Mini-Kabelbrand oder was auch immer und es kommt, wie es kommen muss. Die Bahn löst sich aus den Schienen, die entgegenkommende U-Bahn, die fahren ja mit einem Affenzahn da in New York.
Auch tatsächlich in der Szene mit, ich sag jetzt mal circa irgendwas zwischen 350 und 400 km/h.
Ja, absolut. Überschall-U-Bahn.
Ja.
Und sie löst sich und die ganze U-Bahn-Station wird klein gemäht von einem losgelösten.
Und auch, es wird auch, es bremst, also die eine U-Bahn fährt in die andere rein. Und viele von uns haben ja Physik studiert.
Ja.
Und
am MIT.
Ja, und wir wissen, uns wurde auch ein Planet zugeworfen, damit wir eine Antwort auf eine Frage geben. Und wir wissen natürlich, dass in den ersten circa 2,5 Stunden, wenn eine U-Bahn in eine andere rast, keinerlei Bremsung stattfindet. Sondern die Geschwindigkeit 1:1 beibehalten wird, auch wenn die U-Bahn dann die Treppe hochfährt.
Ja. Naja, bei dem Affenzahn, mit dem die da reingedonnert
das stimmt,
ist das...
Ab 350 km/h kann auch die New Yorker U-Bahn keine Garantie mehr geben.
Nicolas Cage rettet eine Frau mit Baby, aber viele andere kann er nicht retten.
Natürlich. Er ist ja auch ein bisschen, Nicolas Cage ist ja auch Jesus.
Ja.
Ne? Also in diesem, weil er, wobei Jesus prophezeit nichts, ne? Oder...
Ach, der hat so ein paar Gleichnisse von Jesus, kommen ja auch so eine
Prophezeiung. Weil er ja am
gleich.
Ende quasi auch stirbt und quasi unsere ganzen Sünden so.
Ja.
Ne?
Absolut.
Und dann Adam und Eva.
Und Rippe und hör auf. Auf jeden Fall ist dann, er geht dann da frustriert aus diesem Schlachtfeld und er hat es kommen sehen und er konnte es nicht aufhalten und oh mein Gott, wie soll das nur weitergehen? Gleichzeitig muss man auch sagen, dass immer wieder auch durch so Fernsehmeldungen oder weil das Leute so en passant sagen, es wahnsinnig heiß wird. Es ist Oktober und es ist ungewöhnlich heiß.
Ja, immer
für einen
mal wieder
Oktober.
Wird es so erwähnt, es ist ganz schön warm draußen.
Ganz schön warm draußen, das nur für euch jetzt so als Anmeldung. Er kommt auf jeden Fall zurück und die Frau glaubt ihm jetzt, dass er was dagegen tun will und dass ihre Mutter, also es geht um diese Tochter von Lucinda, dass ihre Mutter da doch irgendwie den Schlüssel wohl zu irgendwas hatte. Und sie beschließt jetzt, Nicolas Cage zu helfen.
Genau, und dann ist aber, glaube ich, auch noch eine Szene, ich weiß nicht, ob die vor, ist auch völlig egal, wann die kommt, wir müssen ja wirklich nicht jede Szene detailliert besprechen, aber er... In einer Szene, die wirklich so krass, wo ich dachte, was? Woher wissen was? Er weiß, also er kennt das letzte Datum, kennt er ja, und die letzten Koordinaten. Er weiß nur nicht, was passiert.
Ja.
Und dann fällt es ihm ein, mit seinem Freund, dem Wissenschaftler zusammen.
Ach, das wird ja schon aufgeklärt, ja, kann sein.
Ja, es kommt hier schon. Kriegen sie dann raus und ich habe nicht verstanden, wie. Dass wir alle von einer besonders großen Sonneneruption quasi alles organische Leben auf der Welt, auf der Erde ausgelöscht wird.
Ja, weil
wir wissen ja von so Sonneneruptionen gibt es ja die ganze Zeit und es ist wohl eine besonders krasse passiert und die wird dann an diesem Tag die Sonne auslöschen. Aber am gleichen Tag Also beziehungsweise die Mutter von der Frau da hatte ihr immer gesagt, dass das das Datum ist, an dem sie sterben wird.
Ja.
Und der große Unterschied an der Zahlenreihenfolge ist, aber sie dachten, dass das Kind dann nicht weiterschreiben konnte oder sich irgendwie, keine Ahnung, dass es da keine Opferzahl gibt, sondern nur EE hinten dran steht.
Ja.
Und sie dachten dann erst, es sind vielleicht Initialen, also dass eine bestimmte Person stirbt.
Mhm.
Und die Frau dachte, sie ist es, weil ihre Mutter hat ihr immer gesagt, das ist der Tag, an dem du sterben wirst.
Ja.
Und es ist einfach genial komplex.
Ja.
Ja. Wir werden auf verschiedenste falsche Fährten gelockt, ja, als Zuschauer. Teilweise auch auf Fährten, die einem versprechen, dass hier irgendwas logisch aufgelöst wird.
Teilweise auch auf Fährten, von denen die Macher gar nicht wussten, dass es Fährten sind.
Ja, ja, absolut. Teilweise werden Fährten abgebrannt, sobald wir einen Fuß draufgesetzt haben. Und man kann, also am Ende geht es nur noch gegen ein Wettrennen gegen die Zeit.
Nicolas Cage fährt dann mit der Frau zu dem Haus ihrer Mutter, wo sie seitdem die Mutter gestorben ist nicht mehr war. Und eigentlich auch nicht mehr hin wollte, und sie fährt dann mit Nicolas Cage dahin, weil er irgendwelche Hinweise finden will, und er sucht und sucht und findet nichts, währenddessen die Kinder bleiben im Auto, da kommen dann wieder diese komischen Männer, die andauernd auftauchen in den Träumen von Caleb und so und stellen sich jetzt zu sechs einfach um das Auto rum und flüstern den Kindern zu, kommt mit, der Sohn drückt irgendwann auf die Hupe, weil er das nicht aushält, währenddessen aber
auch wie oft diese Kinder allein gelassen werden, naja, da bin ich irgendwann auch so wütend geworden.
Währenddessen entdeckt Nicolas Cage im Haus der Mutter von diesem jungen Mädchen, entdeckt er etwas unter dem Bett, und er hebt das Bett hoch und er sieht, unten auf das Bett ist, auf den hölzernen Boden des Bettes ist eingeritzt, was dieses mysteriöse EE hinter dem letzten Datum zu bedeuten hat. Da steht nämlich tausendfach ins Bett geritzt, groß und klein und sehr wirr, everyone else. Alle anderen.
Ja, und wir wissen also, was uns ja schon gesagt wurde, weil wir ja diese Sonneneruptionstheorie jetzt dann schon kannten.
Alle werden sterben.
Dass halt alle anderen jetzt sterben werden.
Genau.
Und dann natürlich logischerweise auch die Frau.
Nee, die Frau, ich glaube, das Todesdatum der Frau ist einen Tag vorher. Weil die stirbt ja einen Tag vorher.
Aber okay, na gut. Ich dachte, das wäre der gleiche Tag.
Nee, ich glaube, sie soll einen Tag vorher sterben.
Ist doch der gleiche Tag.
Nee, deswegen guckt er doch auf die Uhr. Weil als sie stirbt, sie ist tot, und dann guckt er auf die Uhr, und dann ist so tick, dann geht so eine Sekunde auf Mitternacht. Also sie ist quasi noch am letzten Tag gestorben.
Ah, verstehe.
Am Tag davor gestorben.
Ja, da hast du bis dahin noch geschafft, etwas enger am Film dran zu bleiben.
Nee, da wurde ich wieder ein bisschen enger. Ich habe zwischendurch mal jetzt hier, habe ich so ein bisschen verloren.
Mhm. Naja, also vielleicht können wir ja quasi auf die eine große Sache kommen, die dann passiert. Also Rose, so heißt die Schauspielerin, die Frau versucht mit den beiden Kindern sich in Sicherheit zu bringen, und zwar in Höhlen, wo sie sich vor dem Sonnensturm, weil alle wissen jetzt von dem Sonnensturm, die Welt weiß davon, die Leute machen natürlich Panik, wie es so ist. In New York hat man sich entschlossen, dass es in der Panik wohl am besten ist, einfach, wenn alle gleichzeitig in kleinen Kreisen auf der Straße rumrennen. Und es gibt Explosionen, die Welt quasi steht schon vorm Abgrund, bevor sie vorm Abgrund steht, es wird immer heißer draußen. Und Rose beschließt, mit den Kindern in die Höhlen zu fahren, während Nicolas Cage noch versucht, die letzten Koordinaten rauszufinden, weil er glaubt, wir müssen, dass alle dahin müssen.
Ja.
Dass quasi die letzten Koordinaten nicht bedeuten, dass es da, wo es passiert, sondern dass es da, wo wir geschützt sind.
Ja.
Die Frau glaubt ihm das aber nicht und fährt mit den Kindern dann einfach weg.
Unter anderem auch mit seinem Sohn.
Ja. Und fährt dann zu einer Tankstelle und lässt die Kinder natürlich wieder alleine im Auto, weil das auf jeden Fall total Sinn macht, nachdem wir beobachtet haben und auch die Eltern das beobachtet haben, dass es eine Gruppe von schwarz gekleideten Männern gibt, die aussehen wie Slenderman, die sich jeden Tag immer näher an ihre Kinder ranschleichen. Das wird so komplett auch wegignoriert.
Ja.
Nicolas Cage steht dem einen dann auch mal gegenüber, aber der hat dann einfach nur eine ganz große Taschenlampe im Mund und ist dann verschwunden.
Ich habe hier geschrieben, Zahnbleaching. Sehr, sehr gutes Zahnbleaching hatte der.
Ja, genau. Und die Kinder werden also an der Tankstelle entführt und Rose fährt denen ganz schnell hinterher und wird dann von einem Truck angefahren und stirbt.
Ja.
So, also sie ist tot.
Genau.
So, dann Nicolas Cage fährt dann auf die Koordinaten zu, weil er natürlich richtig vermutet, dass da dann auch die Kinder sind.
Ja.
Dass da irgendwelche Zusammenhänge sind zwischen diesen gruseligen, schwarz angezogenen Männern und den beiden Kindern.
Ja.
Und da passiert es jetzt.
Ja.
da passiert es jetzt. Ich habe hier nur noch in Großbuchstaben zu stehen, was passiert denn hier?
Also erstmal, man muss auch sagen, das Besondere an Nicolas Cages Charakter in diesem Film ist, dass er mit niemandem, redet. Er hat immer Ideen und macht es einfach.
Ja.
Und während Leute neben ihm stehen, hören mal zu ihm sagen, was machst du denn da? Und
was
er sagt einfach nichts.
Was,
er macht
du,
einfach
was
weiter.
Hast du rausgefunden? Das ist übrigens auch was, was ganz oft in Filmen ist.
Das stimmt, aber es ist in dem Film auch wieder sehr schlimm.
Es frustriert einen auch so. Sag doch der Person einfach, er reagiert, als würde er die nicht hören. Als würde er Geräusche durcheinander bringen.
Das ist auch super lazy Screenwriting.
Ja.
Und der Sohn von Nicolas Cage, Caleb, schreibt dann auch so Zahlen so manisch auf. Und dann frage ich mich, wir haben ja mittlerweile gecheckt, okay, diese Typen, die da immer sind, das sind offensichtlich Aliens oder so oder irgendwie Außerirdische und die wollen
das
wohl irgendwas.
Das ist übrigens der große Film-Reveal.
Ja, was wir die ganze Zeit schon checken.
Und ich habe es nicht gewusst.
Was, war total logisch die ganze Zeit, dass die irgendwie.
Ich habe mich aber auch geweigert, darüber nachzudenken.
Ich fand es mega logisch. Und da frage ich mich aber, dann gab es aber irgendwann einen Punkt, wo ich gedacht habe, können die irgendwie ein bisschen an ihren, also können die irgendwie versuchen, anders zu kommunizieren? Können die irgendwie versuchen, den Leuten Sachen einfach normal zu erklären, anstatt sich deren Geist zu schnappen und die was aufschreiben zu lassen?
Lass uns doch mal genau darüber reden. Was wollten die Aliens damit erreichen, dass sie diesen Kindern, die Kinder quasi den Kindern zugeflüstert haben und die das halt alle haben aufschreiben lassen? Was wollten die Aliens damit erreichen?
Das ist eine absolut berechtigte Frage, keine Ahnung.
Weil, nehmen wir mal an, sie brauchten quasi immer so Kinderpärchen.
Ja.
Ne? Offensichtlich ist das ja eine Sache. Warum musste das denn schon jemand sein 1959? Also warum hat da ein Kind schon diese Stimmen gehört?
Ja.
Vielleicht wegen mir noch, damit quasi später das jemand findet und dann dahin findet, auch noch okay.
Ja.
Aber warum zum Beispiel haben sie den Kindern schwarze Steine gegeben zwischendurch?
Weil die da alle am Boden liegen.
Ja, aber warum haben sie den Kindern schwarze Steine? Ich weiß, in der letzten Szene, da wo die Kinder dann hin mussten, liegen diese ganzen schwarzen Steine auf dem Boden. Okay. Trotzdem mir nicht klar, warum sie dem Jungen eine an der Straßenecke gegeben haben, weil was soll er denn damit? Also es ist ja kein Hinweis, dass er irgendwo hinkommen soll.
Ja, eben.
Das ist ja so, ne? Warum, wenn einmal alle Zahlen auf einem Zettel schon standen, warum haben sie die Kinder gezwungen, die immer wieder zu schreiben und auch in Tische zu ritzen?
Na.
Weil sie verletzen ja die Kinder, die sie brauchen.
Na.
Warum haben sie sich immer an die angeschlichen? Und wenn sie sich schon anschleichen können, dann schleicht euch doch an, wenn die schlafen und holt euch die. Aber auch das wollten sie ja nicht.
Ja.
Sondern sie wollten, dass sie zu einem bestimmten Punkt an einem bestimmten Ort sind, was ja wirklich, und am Ende haben sie sich ja die einfach geholt. Aber sie haben offensichtlich holen schon mal geübt in den Monaten davor. Also, weil sie haben sie, die Kinder am Ende dann geholt, wo sie sie brauchten, und zwar zum Zeitpunkt kurz vor der Katastrophe, um die quasi von der Erde wegzuholen.
Ja.
Haben aber in den Wochen davor sich immer an sie rangeschlichen, ihnen Steine geschenkt. Und das ich verstehe einfach nicht, was deren Plan war. Man muss jetzt dazu sagen, die quasi letzte große Szene ist, dass Nicolas Cage an dem Ort ankommt, die Kinder auch noch da sind mit diesen gruseligen Männern, die Kinder jeder ein weißes Kaninchen in der Hand haben,
klar.
Und Nicolas Cage erklären, dass die Männer ihnen nichts Böses wollen, sie müssen da nur mit, sie sind die Auserwählten.
Ja.
Dann werden aus den Männern plötzlich weiße Alienlichtgestalten wie 1985.
Na, ich würde sagen, leichte Indiana Jones 4-Vibes wabern über den Bildschirm.
So durchsichtige Glas-Aliens mit so Leuchtsachen, ja. Nicolas Cage erfährt dann, Schocker, dass er nicht mit darf.
Er ist nicht der Auserwählte.
Genau, das Raumschiff ist einfach nur, ist ein großer Flummi, der sich aufmachen kann. Und dann gibt es eine große Verabschiedungsszene. Nicolas Cage gibt nochmal alles, Oscar bait voll rein. und dann bricht er auf den schwarzen Steinen zusammen, das Kind ist weg im Weltall. Wir sehen, dass auf der ganzen Welt so eine Raumschiffe losgeflogen sind.
Ja.
Offensichtlich haben wir hier eine Archensituation.
Ja.
Und Nicolas Cage bricht zusammen, dann verbrennt die ganze Welt.
Ja.
Und dann ist die letzte Szene nämlich an unser aller Lieblingsszene auch. Wir sind offensichtlich auf einem anderen Planeten. Die ganzen Kinder werden auf diesem Planeten abgesetzt. Wir kennen nur das eine Kinderpaar. Ja. Wir sehen nur im Hintergrund auf der Welt quasi ganz viele so Raumschiffe landen Und wir sehen halt im Vordergrund unser Raumschiff landen mit den zwei Kindern. Immer noch die zwei Kaninchen. Ganz unklar, was da los ist.
Na, ist schon sehr klar, finde ich.
Dass sie vögeln sollen oder was?
Ja, ja, ja. Also es geht ja um so eine Repopulation.
Ja, also es ist so eine Archensituation, genau, haben wir hier. Und die Welt, die offensichtlich sollen quasi die Auserwählten, ob das jetzt alles Kinder sind, who knows, neu irgendwo siedeln, von vorne anfangen.
Genau.
Natürlich wird dann auch die Frage gestellt, haben wir auch so angefangen?
Wir sind auf so einer Naturwelt, mit einer Natur, die ähnlich aussieht wie unsere. Man merkt, dass sie ein bisschen anders ist.
Es ist so ein bisschen,
Bäume leuchten.
Ja, ja, es ist so ein bisschen wie die gleiche Idee, finde ich, wie dieses auch, wenn man diese ganzen, weißt du, dieser Brendan Fraser-Film, wo irgendwie in der Mitte der Welt dann des Erdkerns, ja, so eine Welt war, so. Ja. Wo auch, es gibt so Pflanzen und Bäume, die so funktionieren, aber so ein bisschen entweder andere Farben, also ein bisschen aussehen wie das, was wir kennen.
Genau, und die beiden werden quasi aus dem Raumschiff entlassen, dann lassen sie erstmal die Kaninchen laufen. Das ist ja die klare Metapher für, es wird gevögelt, um eine neue Population entstehen zu lassen. Man kann natürlich nicht die Kinder zeigen, die jetzt Hand in Hand irgendwie auf einen wunderschönen Baum zulaufen,
ja,
der ja auch für das Leben steht. Also es wird metaphorisch um sich gehauen mit der Metapher Uzi, die aber natürlich auf eine gewisse Art diese Kinder auch sexualisiert. Und man muss auch wirklich sagen, dass diese Aliens wirklich so Pädo-Aliens sind. Im
Total.
Grunde genommen, weil die die ganze Zeit nur diese Kinder haben.
Ich frage mich auch, ob die anderen Auserwählten auch immer Kinder waren oder auch mal Erwachsene dabei.
Das sieht man
dabei.
Ja nicht, das sieht man nicht, aber es ist so dieser...
Und warum sie die auch so groß, grob verteilt über dieser neuen Welt ablassen, anstatt alle an einem Ort?
Das haben auch wirklich über den ganzen Film diese Aliens, wie die mit den Kindern Kontakt aufnehmen und immer die nur so anstarren und so, haben auch, es wirkt einfach die ganze Zeit wie Pädophile. Es, ja, ist so, und auch, dass dann nur die Kinder, die Auserwählten sind, der Erwachsene muss zurückbleiben und so.
Ja.
Wir nehmen nur die Kinder mit. Es sind einfach Pädo-Aliens.
Total.
Das muss man echt sagen. Das ist so gruselig.
Ja.
Und dann auch wie am Schluss diese beiden Kinder auf den Baum zu rennen und sie haben beide weiße Leinenkleider an. Natürlich soll das so unschuldig wie möglich wirken, aber der Subtext ist ja so, die beiden bevölkern diese Welt jetzt neu. Deswegen ist es auch ein Junge und ein Mädchen, weil die hier erwachsen sollen und dann irgendwie ein neues Volk schaffen sollen und so.
Ja.
Und das ist ja natürlich eine Sexualisierung. Wie gesagt, die lassen beide noch zwei Kaninchen laufen.
Mhm.
Und das ist alles so schlimm daneben gegriffen, das tut so unfassbar weh, diese letzte Szene, da hätte ich wirklich den Bildschirm einfach nur anschreien können. Das war wirklich unaushaltbar.
Wow. Ich weiß nicht, ob wir euch damit jetzt einen Gefallen tun oder nicht, aber man kann ihn sich umsonst auf Netflix ansehen.
Nee, auf Prime haben wir gleich geguckt.
Ja?
Ja.
Habe ich den nicht auf Netflix geguckt?
Nee.
Ja, kann sein.
Einen der gängigen Anbieter könnt ihr ihn auf jeden Fall umsonst,
ja,
sehen, falls ihr ihn nicht schon gesehen habt.
Ja.
Das ist.
Wir sind da auch sehr detailliert diesmal durch.
Naja. Aber es ist wirklich auch ein schlimmer Film. Das kann man manche Sachen einfach nicht auslassen.
Aber es hat auch Spaß gemacht, jetzt drüber zu reden. Auf jeden Fall sehr viel mehr, als ihn zu gucken. Ich hätte ihn eigentlich auch viel lieber mit dir zusammen geguckt. Wir haben ihn ja getrennt gesehen, nachdem ich dir eine sehr unfreundliche SMS dazu geschrieben habe.
Du weißt, wie es ist, Maria. Die Scheiße passiert einfach.
Ja. Leute, weißt du, was mir gerade einfällt?
Was denn?
Wir wollten dann heute aber wirklich die Verlosung ankündigen.
Also nächstes Mal, ich muss da noch ziehen, den,
ja,
die Gewinnerin oder den Gewinner.
Das stimmt.
Das mache ich heute und dann ist das nächste Mal, wird das hier auf jeden Fall aufgelöst. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es war auf jeden Fall tatsächlich, wie Maria am Anfang gesagt hat, ein perfekter Wima-Film.
Ja.
Und das sind ja Filme, die weit davon entfernt sind, perfekte Filme zu sein.
Absolut.
Aber für Wima ordentlich Futter bieten.
Es ist auch ein perfekter Nicolas Cage-Film.
Das stimmt. Tatsächlich.
Dieses kleine Haarcape.
Die ganze Scheiße passiert einfach, Maria.
Ja.
Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wir gehen jetzt erstmal in die lang verdiente Wochenpause.
Ja.
Bis wir nächste Woche wieder da sind.
Ich muss mich jetzt wirklich hinlegen. Also der Film hat mich echt richtig fertig gemacht.
Und ihr wisst ja,
ich bin
was.
Auch erschöpft.
Ihr wisst ja, was es nächste Woche wieder zu gucken gibt. Da freuen wir uns natürlich alle sehr, sehr drauf.
Ja. Bis diese Remote-Situation aufgehoben ist, machen wir es jetzt abwechselnd.
Na, das
aber dafür immer nur eine Folge.
Klar. Letztes Mal haben wir auch zwei Folgen gemacht.
Nee.
Wir haben eine Folge
geguckt.
Nee,
wir haben nur eine gemacht.
Ja, wir haben eine Folge geguckt und wir haben sehr lange über die letzte Folge geredet. Das war ja wie zwei Folgen.
Ist nicht verhandelbar. Tut mir leid. Ist es nicht. Ich gucke auf keinen Fall alle zwei Wochen zwei Folgen Lindy. Wir haben angefangen bei alle fünf Wochen. Es ist jetzt, also da zieht sich so ein Strick um meinen Hals.
Ich will dir einfach helfen, Maria. Es ist einfach Pflaster abreißen. Es geht schneller vorbei, wenn du mehr guckst.
Dann brauchen wir nur 150 Jahre oder was? Ja. Okay.
Wir reden da nochmal drüber.
Nee. Tut mir leid. Ich bin ein Truth-Teller.
Ja, das bist du. Danke, dass du heute mit mir über diesen Film gesprochen hast.
Ja.
Und
sehr gern.
Falls ihr noch mit uns über diesen Film sprechen wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse:
vimav@poolartists.de.
Da könnt ihr, falls ihr Sorgen habt oder falls ihr wissen wollt, ob es Nicolas Cage gut geht oder so, schreibt uns.
Weil darauf haben wir Antworten.
Darauf haben wir Antworten. Da können wir euch auf jeden Fall helfen. Falls ihr das öffentlich machen wollt und öffentlich wissen wollt, ob da alles in Ordnung ist, dann könnt ihr uns schreiben auf unserem Twitter-Account unter @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und da beantworten wir das dann vor einem größeren Publikum, das dann vielleicht auch an der ganzen Sache interessiert
ist. Auch eine Art Tribunal.
Auch eine Art Tribunal, absolut. Die Tribunale von Panem. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf. Und wenn ihr den Drang verspürt, Zahlen aufzuschreiben, lasst es einfach raus.
Ja, lasst es einfach raus. Bis dann und EE.
Und ey, Leute, denkt dran. Die ganze Scheiße passiert einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Was?
Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.